Ich kann das nicht für euch tun. Das kann nur von Gott kommen. Doch wenn es kommt, werdet ihr ganz sicher wissen, dass es nicht aus Großbritannien oder aus Amerika kam, sondern vom Himmel. Ich entließ sie mit diesem Gedanken und versuchte nicht, sie zu überzeugen. Ich ging einfach und betete. Etwa 6 Monate später gab es in unserem kleinen College ein übernatürliches Wirken Gottes. Vorher hatten wir oft gesagt, ihr solltet beten, bevor ihr ins Bett geht. Ich weiß nicht, wie viele das taten, es waren wohl nicht viele. Doch nach diesem Wirken Gottes konnten wir sie gar nicht mehr vom Beten abhalten. Sie beteten die ganze Nacht hindurch in ihren Schlafsälen. Und ich würde auch sagen, dass sich in den darauffolgenden Monaten alle Geistesgaben zeigten. Wir sahen unter anderem auch, wie 2 Menschen von den Toten auferweckt wurden. Anschließend rief ich sie zusammen und sagte, ich fordere euch auf zu sagen, dass ihr wisst, wo das herkam. Ihr wisst, dass es vom Himmel und von Gott kam und nicht aus Großbritannien oder Amerika. Jetzt müsst ihr für das, was ihr wisst, Rechenschaft ablegen. Für mich war das eine eindringliche Demonstration dessen, was Paulus uns hier zu vermitteln versucht. Wenn man den Verstand lehrt, kann man Menschen dazu bringen, das Wort mit dem Verstand anzunehmen, aber es gibt nur eine Kraft, die Herzen der Menschen erreicht, und das ist der Heilige Geist. Und wenn er mit seiner souveränen Kraft kommt, wird es Zeichen und Wunder geben. Ich glaube nicht, dass es die Zeichen sind, die Menschen überzeugen. Die Zeichen wecken ihre Aufmerksamkeit, aber es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die Zeichen bringt und die überzeugt. Und dann werden die Menschen im Herzen gehorsam, versteht ihr? Es ist ein großer Unterschied, ob man mit dem Verstand gehorcht, was absolut aufrichtig und echt sein kann, oder mit dem Herzen. Unter anderem bekamen die Studenten damals auch eine Last für ihr eigenes Volk. Sie gingen selbst hinaus in die Dörfer und fingen an zu evangelisieren. Wir mussten kein Programm entwerfen, der Heilige Geist leitete sie. Und immer, wenn ich Römer 15 lese, denke ich an jene Zeit zurück. Paulus wusste, wovon er sprach. Wenn du Herzensglauben und Herzensgehorsam willst, entsteht dieser nur durch die übernatürliche Kraft der Gegenwart des Heiligen Geistes, mit der Wunder einhergehen werden. Das ist noch heute so. Ich denke, das war vor über 30 Jahren. Doch Gott hat sich nicht verändert. Das Wort hat sich nicht verändert und der Heilige Geist hat sich nicht verändert. Lesen wir kurz die Worte des Paulus in 1. Korinther 2. Dieser Brief spricht mich sehr an, weil Paulus darin zwischen der Weisheit dieser Welt und der Wahrheit Gottes differenziert. Und schließlich studierte ich jahrelang genau das, worüber Paulus hier spricht, griechische Philosophie. Deshalb kann ich wohl besser als die meisten von euch beurteilen, wie exakt die Worte des Paulus doch sind. In 1. Korinther 2 schreibt er über die Zeit, als er nach Korinth kam. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Es ist eine sehr ungewöhnliche Entscheidung, sich vorzunehmen, nichts anderes zu wissen als nur eines, vor allem für Juden. Denn wenn es etwas gibt, das die Juden sehr hoch einschätzen, dann Wissen und Erkenntnis. Und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern, und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit. Und das war ja der Kern der griechischen Kultur, Weisheit und Redekunst. Für die Griechen zählte es zu den höchsten Leistungen, ein Redner und damit in der Lage zu sein, Menschen durch Worte zu überzeugen. Er sagt, meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Der Heilige Geist ist unsichtbar, doch seine Gegenwart erweist sich durch das, was er tut. Ich glaube an die Erweisung des Heiligen Geistes, an die Demonstration des Heiligen Geistes. Das begeistert mich und ich kann nie genug davon bekommen. Warum tat er das? Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Es ist nicht gut, wenn dein Glaube auf Menschenweisheit beruht, da diese sich mit jeder Generation ändert. Alle philosophischen Theorien, die ich vor 50 Jahren studierte, sind heute veraltet. Hätte mein Glaube auf ihnen beruht, hätte ich heute nichts mehr. Doch das Wort Gottes und die Kraft Gottes ändern sich nie. Man muss sich vergegenwärtigen, welche Erfahrungen Paulus machte, denn bevor er nach Korinth ging, war er in Athen. Athen war das intellektuelle Zentrum der griechischen Welt. Dort hielt er eine ziemlich intellektuelle Predigt, in der er sogar griechische Dichter zitierte. Die Ergebnisse waren mager. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Richtige oder das Falsche tat, auf jeden Fall kam nicht viel dabei heraus. Dann reiste er nach Korinth, eine große, üble Hafenstadt mit allen Lastern und Bosheiten einer Hafenstadt. Und irgendwo zwischen Athen und Korinth traf er die Entscheidung, unter diesen Menschen nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das hatte zur Folge, dass die ganze Stadt auf den Kopf gestellt wurde. Historiker schätzen, dass die Urgemeinde in Korinth bis auf 25.000 Personen anwuchs, wodurch Jesus Christus gekreuzigt und die Kraft des Heiligen Geistes, die auf übernatürliche Weise über nichts und niemand anderen Zeugnis ablegen wird, als den gekreuzigten Jesus Christus. Wir können alle möglichen eleganten Predigten und Programme haben, doch wenn du die Kraft des Heiligen Geistes möchtest, solltest du dich auf Jesus Christus und das Kreuz konzentrieren. Es ist eine Katastrophe in vielen Bereichen des Leibes Christi unserer Zeit, dass das Kreuz nicht mehr im Zentrum steht. Es wurde durch alle möglichen Spielereien ersetzt. Doch der Heilige Geist interessiert sich nicht für Spielereien. Ich sage voraus, dass einmal ein Mann oder Männer mit einer sehr einfachen, ja fast altmodischen Botschaft kommen und den Leib Christi auf den Kopf stellen werden. Und er muss auf den Kopf gestellt werden. Wisst ihr warum? Weil derzeit Gott unten ist und die Gemeinde oben. Das ist eine Voraussage, der Herr schenke, dass sie sich bewahrheite. Zurück zu Römer 15. Wir untersuchen noch das Motiv des Paulus, Vers 20. So aber setze ich meine Ehre darein, das Evangelium zu predigen. Nicht da, wo Christus genannt worden ist, damit ich nicht auf eines anderen Grund baue, sondern wie geschrieben steht, denen nicht von ihm verkündigt wurde, die sollen sehen, und die nicht gehört haben, sollen verstehen. Ich glaube, das ist die apostolische Motivation. Das Schlüsselwort für jeden Apostel ist meiner Meinung nach gehen. Als Jesus seinen Aposteln den Missionsbefehl gab, lautete das Schlüsselwort gehen. Geht in alle Nationen und predigt das Evangelium. Ein Apostel ist kein Übergeordneter, kein Superpastor, der zwischen bereits existenten Gemeinden hin und her reist. Er ist vielmehr ein Mann mit einer Vision für die Unerreichten und genau da legt Gott übernatürliches Zeugnis ab. Wenn man einer Gruppe von Menschen begegnet, die noch nie den Namen Jesus gehört haben, und man beginnt ihnen zu sagen, dass es einen Sohn Gottes gab, der auf Erden kam, starb und wieder auferstand, wodurch werden sie glauben? Durch das übernatürliche Zeugnis des Heiligen Geistes. Vielleicht kennt ihr die berühmte Ermahnung von Corrie ten Boom an alle Prediger. Sie lautet KISS, K-I-S-S, Keep it simple, stupid. Halt's einfach, Dummkopf. Wir sind viel zu kompliziert und feinsinnig geworden. Wir müssen uns wieder die paulinische Vision der paulinischen Botschaft aneignen, nämlich die Unerreichten zu erreichen, und das ist ja auch der Slogan unseres Dienstes. Die Unerreichten erreichen und die Ungelehrten lehren. Was für eine Freude es ist, mit anzusehen, welche Revolution im Leben eines Menschen stattfindet, der noch nie zuvor die Wahrheit gehört hat und sie dann in einer einfachen und verständlichen Form empfängt, sie verdaut und dann hinausgeht und es tut. Wenn Menschen in der dritten Welt unser Material bekommen, tun sie oft Dinge, für die ich nie den Glauben hätte. Sie gehen hinaus und heilen Blinde. Sie sind einfach genug zu glauben. Auch ich habe gesehen, wie Blinde geheilt wurden, aber nicht sehr oft und ich möchte noch viel mehr davon sehen. Wir waren in Pakistan und da waren Menschen, die die Botschaft noch nie gehört hatten. Bruder Mahesh Chavda begleitete uns. Da war eine kleine alte Frau. Er fotografierte sie als typisches Bild pakistanischer Armut. Sie war blind von Geburt an und saß einfach nur herum. Am letzten Abend predigte Mahesh, aber es war gar nicht entscheidend, wer predigte. Wir sprachen ein kollektives Gebet für die Kranken. Wir legten niemandem die Hände auf. Was geschah? Diese alte Frau von mindestens 60 Jahren, die von Geburt an blind war, kam nach vorne, um jedem zu zeigen, dass sie nun sehen konnte. Dafür lohnt sich eine Reise nach Pakistan, glaubt mir. Aber es war nicht das Einzige, was dort geschah. Ich möchte euch mit einem Gefühl der Begeisterung inspirieren. Das Evangelium funktioniert. Gib ihm einfach eine Chance. Vergiss deine ausgeklügelten und cleveren Methoden und deinen persönlichen Ehrgeiz und sei bereit, Jesus zu erheben und auf das Kreuz zu schauen. Gott hat keine Lieblingskinder. Er tut für uns genau dasselbe wie für Paulus, sofern wir die Bedingungen erfüllen. Ja, ich glaube sogar, dass er mehr tun wird, weil wir, wie ich glaube, in der Erntezeit leben. Und ich glaube, dass Gott bereit ist, erstaunliche Wunder zu wirken, um die Ernte einzuholen. Machen wir weiter. Im nächsten Vers nennt Paulus seine Reiseroute. Ich war glücklich, das zu lesen, denn Ruth und ich informieren die Leute regelmäßig über unsere Reiseroute und wir sagen, bitte betet für uns, wir werden dann und dann da und da sein, im Juli hier, im August dort und so weiter. Und ich dachte mir, ist das überhaupt biblisch? Aber hier lesen wir die Reiseroute des Paulus und das war ein großer Segen für mich. Wir gehen die Verse schnell durch. Vers 2. Deshalb bin ich auch oftmals verhindert worden, zu euch nach Rom zu kommen. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, und das ist eine bemerkenswerte Aussage, denn das heißt im Grunde, ich habe jedermann zwischen Jerusalem und Rom erreicht. Das nächste Ziel ist also Rom. Nun aber, da ich in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe und seit vielen Jahren ein großes Verlangen zu euch zu kommen, falls ich nach Spanien reise, denn ich hoffe auf der Durchreise euch zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich euch vorher etwas genossen habe. Nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen, denn es hat Mazedonien und Achaia, also den Christen in diesen Gegenden, wohlgefallen, eine Beisteuer zu leisten für die Bedürftigen unter den Heiligen, den Gläubigen, die in Jerusalem sind. Es hat ihnen nämlich wohlgefallen, auch sind sie ihre Schuldner. Denn wenn die Nationen ihrer geistlichen Güter teilhaftig geworden sind, so sind sie verpflichtet, ihnen auch in den leiblichen zu dienen. Wenn ich dies nun vollbracht und diese Frucht ihnen versiegelt habe, so will ich über euch nach Spanien reisen. Er sagte, derzeit bin ich in Korinth, wo er auch diesen Brief schrieb. Ich gehe nach Jerusalem, ich liefere das Geld ab, das wir gesammelt haben, kümmere mich darum, dass die richtigen Menschen das Geld bekommen und reise dann weiter nach Spanien. Doch auf dem Weg nach Spanien werde ich bei euch in Rom einen Zwischenstopp einlegen. Und dann sagt er, und angesichts des historischen Hintergrunds ist das eine sehr gute Aussage, ich weiß aber, dass, wenn ich zu euch komme, ich in der Fülle des Segens Christi kommen werde. Hier haben wir Paulus. Er fliegt mit dem Jet zum Flughafen von Rom, wo schon eine Limousine auf ihn wartet, die ihn in sein klimatisiertes Hotelzimmer bringt, wo er sich auf die Veranstaltungen im klimatisierten Konferenzzentrum vorbereitet. War es so? Er sagte, ich weiß, dass ich in der Fülle des Segens kommen werde. Er kam als Gefangener in Ketten und hatte eine katastrophale Reise hinter sich, in der er 14 Tage lang, ohne die Sonne, den Mond oder die Sterne zu sehen, in einem Unwetter war. Er erlitt Schiffbruch und strandete auf einer Insel. Das erste, was er dort tat, war Holz sammeln. Er stand nicht rum und sagte, ich bin der große Apostel und ihr Leute müsst nun für mich Holz sammeln. Nein, er selbst sammelte Holz und was geschah? Eine Viper biss ihm in die Hand. Das brachte das Fass zum Überlaufen, wenn man so sagen will. Paulus schüttelte die Schlange ab und warf sie ins Feuer. Die Leute starrten ihn an und warteten nun darauf, dass er tot umfallen würde. Sie dachten, dieser Mann muss ein Mörder sein. Er entkam dem Zorn Gottes auf dem Meer, aber jetzt hat Gott ihn durch diese Viper zur Strecke gebracht. Doch da er nicht starb, sagten sie, dieser Mann ist anders. Und alle Inselbewohner kamen zusammen und es gab eine Erweckung auf der Insel Malta. Er kam in der Fülle des Segens Gottes, aber er kam nicht als Überapostel, sondern als demütiger Diener Jesu Christi. Und er betete. In Römer 1,10 lesen wir, dass er nach dem Willen Gottes für eine glückliche Reise nach Rom betete. Wie erhörte Gott sein Gebet? Er kam als Gefangener in Ketten, nach 14 Tagen Unwetter und Schiffbruch, aber es war eine glückliche Reise. Warum? Weil Gottes Ziele erfüllt wurden. 278 Menschen auf diesem Schiff sahen die wunderwirkende Kraft Gottes. Sie sahen, wie Gott das Gebet eines Mannes erhörte und wussten, dass sie wegen dieses Mannes am Leben geblieben waren. Interessant ist auch, dass am Anfang dieser Reise der römische Centurio und der Kapitän des Schiffes die Befehle gaben, doch gegen Ende der Reise war es Paulus. Er sagte, tut dieses, tut jenes. Wenn ihr das tut, werdet ihr umkommen. So etwas bezeichne ich als Beförderung. Eine Beförderung auf Gottes Art, so wie Josef befördert wurde. Wenn du also jetzt in einem Gefängnis schmachtest, brauchst du nicht ewig dort zu bleiben. Gott kann dich befördern. In den Absichten Gottes ist es nur ein Schritt. Vom Gefängnis zum höchsten Amt im Reich. Und wen erhöht er? Den Demütigen. Wenn du nach oben möchtest, dann kennst du ja den Weg. Geh nach unten. Ich habe eine Kassettenserie mit dem Titel Der Weg nach oben führt nach unten. Je weiter du nach unten gehst, desto höher wird Gott dich nach oben bringen. Das ist eine Verheißung mit einer Garantie. Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Doch wer sich demütigt, wird erhöht werden. Möchtest du erhöht werden? Das ist eine schriftliche Garantie Gottes. Wehr dich nicht, wenn Gott dich in demütigende Situationen bringt. Erkenne, dass dies der Weg zu deiner Beförderung ist. Ich könnte aus meiner eigenen Erfahrung berichten, aber wir müssen weitermachen. Römer 15,30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott, damit ich von den Ungehorsamen, alternative Übersetzung lautet Ungläubigen in Judäa, errettet werde und mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei, damit ich durch den Willen Gottes mit Freuden zu euch komme und mich mit euch erquicke. Ich möchte diese spezielle Formulierung in Vers 30 herausgreifen, mit mir zu kämpfen in den Gebeten für mich zu Gott. Das Wort kämpfen könnte man auch mit martern oder qualvoll ringen übersetzen. Dieses Wort wird im Zusammenhang mit einem Wettkampf bei den Olympischen Spielen verwendet. Ich möchte alle Fürbitter herausfordern. Wisst ihr, was es heißt, für einen Diener Gottes zu kämpfen, qualvoll zu ringen und Konflikte durchzumachen? Ruth und ich, wir sind uns dessen sehr bewusst, dass der Erfolg und das Wachstum unseres Dienstes in erster Linie von den Fürbittern abhängen, die uns tragen. Und im Falle des Paulus ist dies wirklich sehr dramatisch, denn er betete ja, er möge von den Ungehorsamen in Judäa errettet werden. In Apostelgeschichte 21-28 lesen wir, wie er errettet werden musste. Zwei- oder dreimal wurde versucht, ihn zu töten. Der Mob ging auf ihn los und tat ihm Gewalt an. Er wurde in letzter Minute von einem römischen Centurio gerettet. Der Unterschied zwischen Leben und Tod hing für Paulus an den Gebeten des Volkes Gottes. Hätten sie nicht getan, was er sagte, und gemeinsam gekämpft, hätte er es nie bis Rom geschafft. Ich kann die Rolle der Fürbitte bei der Erfüllung der Ziele Gottes gar nicht genug betonen. Es gibt keinen höheren Dienst als die Fürbitte. Das Problem ist, dass viele Menschen, die zur Fürbitte berufen sind, das Gefühl haben, sie täten nicht genug, weil sie eben nicht in der Öffentlichkeit stehen oder auf einer Bühne stehen. Infolgedessen geben sie ihren Dienst auf. Tut das nicht. Gott braucht euch. Die Diener Gottes im geistlichen Dienst brauchen euch. Ihr Fürbitter, seid bereit zu kämpfen, zu ringen und gegen die Mächte anzugehen, die geistliche Leiter und Bewegungen zerstören möchten. Ohne Fürbitte kann der letztendliche Sieg nicht errungen werden. Und dann haben wir diesen wunderbaren Satz am Ende des Kapitels: Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Was für ein Schluss für ein ziemlich stürmisches Kapitel. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. In eurer Studienhilfe seht ihr, dass diese Betonung auf den Gott des Friedens 7-mal im Neuen Testament vorkommt. Wir werden die Stellen nicht aufschlagen, da die Zeit knapp ist, aber Gott wird an 7 Stellen im Neuen Testament als Gott des Friedens bezeichnet. Vielleicht kennt ihr die Bedeutung des hebräischen Wortes für Frieden, Shalom. Das ist der hebräische Gruß. Aber Shalom bedeutet weit mehr als unser Wort Frieden. Es ist mit einem Wort verwandt, das Vollständigkeit oder Vollkommenheit bedeutet. In der Studienhilfe findet ihr verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten: Harmonie, Ganzheit, Vollständigkeit, jede Schuld beglichen. Das daraus abgeleitete Verb bedeutet den vollen Betrag bezahlen. Wir ließen einmal einen Mann zu uns kommen, der in unserem Haus in Jerusalem Schreinerarbeiten erledigte. Er gab mir die Rechnung, ich gab ihm einen Scheck und sagte, ich möchte eine Quittung. Er schrieb in Hebräisch auf die Rechnung Shalat, bezahlt. Und aus diesem Grund können wir Vollständigkeit haben, eben weil dafür bezahlt wurde und weil der volle Betrag bezahlt wurde. Alles wurde restlos beglichen und wir können absolut vollständig und komplett in Jesus Christus sein. Das ist Frieden. Nun gehen wir weiter zum nächsten Kapitel. Natürlich haben wir nicht mehr die Zeit, es ausführlich zu betrachten, aber das ist auch nicht erforderlich, da es vor allem persönliche Grüße enthält. Manche Leute haben in Frage gestellt, ob das wirklich Teil des Römerbriefs sein müsse. Aber ich denke, es ist definitiv Teil des Römerbriefs, denn Gott erteilt uns nicht nur Lektionen und sagt, persönliche Beziehungen sind wichtig, sondern er demonstriert es auch. Nach all der wunderbaren Theologie verwendet Paulus ein ganzes Kapitel, um Menschen ganz persönlich und namentlich zu grüßen. Das ist eine ungemein anschauliche Möglichkeit zu sagen, dass persönliche Beziehungen wichtig sind. Es ist nicht alles Theorie, es ist nicht alles Lehre, sondern es muss sich in persönlichen Beziehungen und im wirklichen Leben niederschlagen. Ich möchte nun gemeinsam mit euch die Studienhilfe betrachten. Paulus erwähnt in diesem Kapitel 36 Einzelpersonen, alle außer zwei werden namentlich aufgeführt. Jene, die mit Paulus im Dienst verbunden waren, Phöbe war die Schwester, die den Brief nach Rom brachte. Sie war eine Gemeindedienerin, eine Diakonisse der Gemeinde zu Kenchreae auf dem Peloponnes. Stellt euch vor, Phöbe wäre nicht treu gewesen. Wir hätten den Römerbrief nie bekommen. Gott vertraute einer einzigen Frau die gewaltige Aufgabe an, diesen Brief zu überbringen. Ihr dürft nicht vergessen, dass es damals keine Post gab. Jeder Brief musste von einer Person befördert werden. Wenn man sieht, wie viele Briefe das Neue Testament enthält, sieht man, wie wichtig den Leuten damals die Kommunikation untereinander war. Ich sage manchmal, wenn die neutestamentlichen Christen nicht bessere Briefeschreiber gewesen wären als einige von uns, hätten wir niemals das ganze Neue Testament bekommen. Ich frage mich, ob das ein Bereich ist, in dem ihr euch selbst überprüfen solltet? Ruth und ich halten es prinzipiell so, dass wir auf jede Art Ermutigung oder auf jeden Beitrag von Menschen reagieren. Natürlich können wir das nicht alles persönlich tun, obwohl wir so viel tun, wie wir können. Ich wurde so erzogen. Ich denke, das ist eins, wofür ich Gott danken kann. Ich bekomme nie etwas von jemandem und besuche nie jemanden bei sich zu Hause, ohne ihm persönlich in einem Brief dafür zu danken. Ich denke, das ist ein neutestamentliches Prinzip. Ich denke, so baut man persönliche Beziehungen. Es erfordert Zeit und Gründlichkeit, um persönliche Beziehungen zu bauen. Es sind die kleinen Dinge, die Beziehungen bauen. Machen wir weiter. Phöbe, Priska, Aquila, zwei langjährige Freunde des Paulus, die alle möglichen Schwierigkeiten mit ihm durchgemacht haben. Nun, es festigt eine Beziehung, wenn man gemeinsam mit Leuten Schwierigkeiten durchmacht. Ich denke an John Wesley. Einer seiner Prediger wurde der Unmoral bezichtigt. Er sagte, ich erinnere mich an die Zeit, als er mit mir auf der Bühne stand und uns die Steine um die Ohren flogen, denn Wesley wurde oft mit Steinen beworfen. Er leugnete den Vorwurf nicht. Aber er hatte eine Beziehung zu dieser Person, aufgrund derer er auch eine andere Haltung zu ihr hatte. Machen wir weiter, wir sind gleich am Ende. Es werden die Verwandten des Paulus genannt und Familienoberhäupter. Zwei Personen werden als besonders eifrige Arbeiter herausgegriffen. Ist das nicht typisch für Paulus? Er konnte sich an die Frauen erinnern, die hart arbeiteten. Arbeiten Frauen hart? Ich denke ja, meistens härter als die Männer. Und dann kommen noch die Personen, die an anderen Stellen genannt werden. Vers 17 bis 19 ist eine Warnung vor jenen, die falsche Lehre verbreiten, um sich persönlich zu bereichern. In Römer 16, 20 lesen wir schließlich folgende bemerkenswerte Verheißung: Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten. Wir hielten bereits die Tatsache fest, dass die römische Gemeinde innerhalb von 3 Jahrhunderten das römische Reich besiegte, und zwar, wie ich sagte, ohne den ganzen Apparat moderner Technik und Medien und Werbung. Sie entthronte eines der mächtigsten Reiche der Menschheitsgeschichte. Aber ich glaube, das ist auch eine Verheißung für die Gemeinde der Endzeit, denn die Füße sind das Letzte und das Unterste. Und ich glaube, dass Satan unter den Füßen der Gemeinde Jesu zertreten werden wird, bevor wir uns mit unseren Füßen an einen besseren Ort begeben. Das soll uns ermutigen. Dann kommt dieser wunderbare Schluss, ein Lob Gottes, in den Versen 25 bis 26. Dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium, beachtet, mein Evangelium, und der Predigt von Jesus Christus, der nach der Offenbarung des Geheimnisses das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war. Ist das nicht aufregend, dass Gott uns in ein Geheimnis einweiht, das vergangene Zeitalter und Generationen nicht wissen durften? Jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Das ist unsere Botschaft. Was für ein Vorrecht, sie zu empfangen, und was für ein Vorrecht, sie zu verkündigen. Stimmt ihr mir dazu? Sagt Amen. Der Herr segne euch.